Hey, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Zeit läuft, denn das Handelsvertreter Heroes Camp am 21. und 22. November 2024 hier bei mir in Hamburg ist fast ausgebucht. Also wenn du dir noch einen der 25 Plätze sichern willst, dann bewirb dich jetzt unter www.handelsvertreter-heroes.de/camp und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Von der Strategie her sage ich immer, ja, wenn ich jetzt Vertriebsleiter wäre oder Geschäftsführer von dem Werk, was würde ich mir wünschen von meinem Partner, der den Vertrieb macht? Ja, jetzt höre ich das ja oft auch beispielsweise von Kollegen. Ja, jetzt kommt der Vertriebsleiter, will wieder irgendwelche lästige Listen, irgendwelche Reportings hören. Wo war ich? Wen habe ich besucht? Wo wurde akquiriert? Wie sind die Erfolgsaussichten? Und. Das ist halt, ich sag mal, das machen wir proaktiv schon über 10 Jahre hinweg.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Videopodcast für Erfolgsgeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Mein Name ist wie immer André Kiewe und ich freue mich ganz besonders, dass du in der letzten Woche dabei warst und natürlich auch in dieser Episode entweder auf dem Ohr oder am Screen via YouTube. Ja, eine kurze Sache in eigener Sache. Es geht heute nicht um das Thema Abonnieren, das habt ihr schon häufig genug gehört. Es geht um andere Sache und zwar bieten wir seit Dezember ein neues Format an von Handelsvertreter Heroes, der sogenannte Digital-Checkup-Workshop. Ein Format, in dem du und ich, wenn du möchtest, einfach mal 1,5 bis 2 Stunden gemeinsam darüber sprechen, wie du mit deinem Unternehmen digital aufgestellt bist. Wie sieht's mit deiner digitalen Präsenz aus? Was machst du auf LinkedIn? Was machst du auf Instagram? Wo drückt eigentlich der Schuh in der Neukundengewinnung? All das analysieren wir gemeinsam und ich gebe dir ein bisschen Input aus meinen Erfahrungen, was man vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen anders machen kann. Wenn du mal Lust darauf hast, melde dich einfach über unsere Seite handelsvertreter-heroes.de an und dann sprechen wir mal darüber. Und natürlich kostenlos, das sei an dieser Stelle auch noch gesagt. Aber nun zu meinem heutigen Gast. Ein, ich sag mal so, Schwergewicht in der Branche. Jemand, der ein sehr erfolgreiches Unternehmen führt, das gemeinsam mit seinem Vater aufgebaut hat und immer weiterentwickelt. Und die Rede ist von Christoph Schlenk von der Schlenk Industrievertretung aus dem schönen Süddeutschland und wir sprechen über seine Strategie, über seine Ansätze, wie er das Unternehmen aufgebaut hat, wie er es führt und wie er eben auch Dinge anders macht, warum er zum Beispiel an seine Angestellten Außendienstler keine Provisionen auszahlt oder warum er mit neuen Herstellern Vertretungen auf einem Fixum erstmal anfängt und was er sonst noch so für spannende Ansätze hat, wie er ein Unternehmen dazu gekauft hat, was das unternehmerisch mit ihm gemacht hat. Also da ist ganz, ganz viel drin und deswegen springen wir gleich rein. Viel Spaß damit, Christoph Schlenk in dieser Folge von Handelsvertreter Heroes. Ja, lieber Christoph, einen wunderschönen guten Morgen. Moin Moin hier aus Hamburg. In den Skiurlaub geht es heute.
André, ich wünsche dir auch einen schönen guten Morgen.
Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist, denn du bist mit der Familie unterwegs, du bist eigentlich auf der Piste. Du hast mir gerade auch schon mal gezeigt, was ihr für ein wunderbares Wetter habt. Umso geehrter bin ich, dass wir heute am Donnerstagmorgen um 10 Uhr hier diesen Podcast aufnehmen können. Richtig, richtig klasse. Vielen Dank schon mal dafür.
Gerne.
Super. Lieber Christoph, vielleicht fangen wir einfach mal mit dir als Person oder mit eurem Unternehmen an. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, ein Schwergewicht in der Branche, in dem, was ihr macht. Ihr seid ein bisschen größer aufgestellt, ihr seid auch schon ein bisschen länger am Markt, macht da einiges, aber vielleicht mal von deiner Seite, um wen geht's hier heute eigentlich und mit wem spreche ich?
Ja, mein Name ist Christoph Schlenk. Ich bin mittlerweile Inhaber der Hanschlenk Technischen Industrievertretung. Mir gehört auch die Firma Zimmer Umformtechnik. Mhm. Ja, wir sind, sag mal, spezialisiert auf den Vertrieb von Verbindungselementen und von Guss- und Schmiedeteilen. Wir machen das jetzt seit knapp 40 Jahren. Ja, zu meiner Person 40 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder. Bisschen ehrenamtlich auch tätig. Ich bin Präsident beim CDH Wirtschaftsverband für Vertrieb in Baden-Württemberg.
Genau. Bisschen ehrenamtlich tätig, ja.
Okay. Ja, tatsächlich. Ich mache das gerne. Stehen dort ein bisschen Veränderungen an. Man kennt gerade was oder bewegen was nach vorne. Wir haben ein super Team im Verband auf der Hauptgeschäftsstelle. Von daher, ja, geht das schon, ja.
Geht das schon, super. Finde ich klasse. Okay. Und gehen wir noch mal ein bisschen auf euer Unternehmen. Du sagst gerade fast 40 Jahre, dein Vater Hat das Ganze gegründet? Nee, hat damals eine Handelsvertretung auch übernommen, ne?
Ja, richtig.
79. Wie lief das jetzt? Ein bisschen aus der Historie, was da so passiert ist.
Ja, ich sag mal, bei meinem Vater war es tatsächlich so. Mein Vater, der war Einkäufer bei einem Fahrzeugunternehmen hier oder bei uns in der Region in Ulm. Und er wurde von einem Handelsvertreter immer besucht und der hat damals altershalber aufgehört. Und mein Vater hatte dann die Chance, in die Selbstständigkeit zu gehen tatsächlich.
Okay.
Und hat es dann viele Jahre gemacht, wie es heute auch noch viele Kolleginnen und Kollegen machen, alleine. Er war im Außendienst. Meine Mama hat so das Backoffice, ja, wie es auf Neudeutsch heißt, geschmissen. Ja. Und ja, es kamen dann irgendwann die ersten Mitarbeiter dazu, erste internationale Partner damals aus Frankreich, dann irgendwann Italien und so ist es peu à peu, sage ich mal, gewachsen, bis ich dann vor 15 Jahren gestoßen bin und ohne mich selbst zu loben, aber ja, da haben wir doch dann die letzten 15 Jahre gemeinsam doch auch ein bisschen was hingekriegt, mein Vater und ich.
Ja.
Von daher passt es ganz gut.
Eng zusammengearbeitet, sehr eng zusammengearbeitet.
Ja, sehr. Ich sag mal, das ist vielleicht auch unter ein bisschen unser Erfolgskonzept, ja, so der Mix aus Erfahrung und Neugierde.
Ja, ja.
Und was ich wirklich da meinem Vater auch sehr, sehr hoch anrechte, er hat mich immer machen lassen, ja. Also er hat nie gesagt, Christoph, wie man das vielleicht erwarten würde von etwas erfahrenen Inhabern, pass da auf, nee, sondern er hat mich machen lassen und klar, man hat auch Fehler gemacht oder ich habe dann vielleicht auch den einen oder anderen Fehler gemacht, aber ja, ohne Fehler kommt man auch nicht weiter, ja, es gibt ja da gerade speziell in dem ganzen Startup-Bereich ja auch immer wieder öffentliche Diskussionen, was heißt scheitern, darf man scheitern und so weiter, ja.
Ja.
Gescheitert sind wir nicht, aber wir haben vielleicht auch nicht immer jede Entscheidung richtig getroffen, aber dann daraus gelernt und ja, können jetzt doch heute so einmal sagen, dass wir ein ganz erfolgreiches Unternehmen haben, ja.
Sehr schön. Erzähl ein bisschen noch was zum Unternehmen. Also ihr seid Anzahl Mitarbeiter, ihr seid ja nicht nur ihr beiden, sondern seid ein paar mehr.
Wir sind nicht nur, wir sind in der Handelsvertretung, also bei Schlenk sind wir in Summe 8 und dann habe ich es vorher schon angesprochen, mir gehört auch die Firma Zimmer Umformtechnik. Die kamen 2022 mit dazu zum 1.1. Das habe ich ja von dem Kollegen übernommen. Da haben wir auch, ich sag mal, neben Vertriebsdienstleistungen, die wir anbieten, auch Logistik und Einkauf, das heißt ein eigenes Lager etc. Und da sind wir 4 Leute. Also ich sag mal summa summarum, 12 Vollzeitkräfte, ja.
Vollzeitkräfte, okay. Wunderbar. Und dann seid ihr ja nicht nur, ihr seid schon ja auch deutschlandweit unterwegs. Ihr habt ja auch nicht nur drei Hersteller, drei Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet, sondern ein etwas größeres Portfolio.
Genau.
Wie ist das gestrickt?
Also ich sag mal, wir sind vom Portfolio eigentlich so aufgebaut, dass wir, ich sag mal, 2 Produktschwerpunkte haben. Also ein Produktschwerpunkt sind eben Verbindungselemente, das sind Schraubenfedern für die Elektroelektronikindustrie.
Mhm.
Mit dem hat auch tatsächlich mein Vater vor rund 40 Jahren begonnen und da haben wir wirklich noch einen Partner aus dieser Zeit, ja.
Herrlich. Höre ich immer wieder irgendwie, dass es solche Verbindungen gibt.
Begleitet hat, ja.
Ja, klasse.
Und gerade in diesem Verbindungselemente-Bereich, das ist, sag mal, so ein bisschen unsere Historie. Wie gesagt, der älteste Partner 40 Jahre dabei, andere 20, 25. Also, wie gesagt, sehr lange Verbindungen zu unseren Herstellern. Dann, ich sage mal, ein zweiter Produktschwerpunkt, den wir haben, sind eben Guss- und Schmiedeerzeugnisse, also ich sage mal Schwerindustrie. Und da arbeiten wir, ich sage mal, sehr stark für nicht deutsche Unternehmen. Die sitzen, also die Hersteller sitzen in Frankreich, Italien und in Polen.
Okay.
Genau, für die wir den Vertrieb machen in Deutschland, muss man also mittlerweile sagen. Wir haben, sagen wir mal klar, historisch bedingt, unser Sitz ist in Ulm.
Ja.
Wir haben mittlerweile aber auch ein zweites Büro in Siegen, weil einfach, meine Philosophie oder unsere Philosophie einfach ist, man muss nah, schnell bei den Kunden sein.
Ja.
Ohne das despektierlich zu meinen, es gibt ja auch ein bisschen ein Nord-Süd-Gefälle, was die Mentalität angeht.
Ja, absolut, definitiv. Ja. Grüße aus Hamburg, aber wir verstehen uns ganz gut.
Also. Ja, wir verstehen uns gut, keine Frage, von daher haben wir eben dort noch einen Mitarbeiter sitzen oben in Siegen, der, ich sag mal, dann, was für uns Norden ist, man kann sagen, Westdeutschland, ich sag mal, der macht eben, ich sag mal, alles, was nördlich von Frankfurt ist, ganz grob, decken wir da ab. Dann haben wir eben die Logistik mit Zimmer in Aalen und eben Schlenk in Ulm.
Genau. Ah, okay, also in diesem Dreieck bewegt ihr euch.
Ja. Und ich sage mal was, natürlich, wir haben von Ulm, ist es nicht so weit, in die Schweiz und nach Österreich. Von daher haben wir dort auch einige Kunden in der deutschsprachigen Schweiz und in Österreich, genau.
Okay, das ist sehr spannend. Also nicht nur auf ein Bundesland irgendwie beschränkt, auf eine Region, sondern schon das Ganze bei der Anzahl der Mitarbeiter auch schon größer gehalten.
Ja, ich sag mal, das ist so ein bisschen meine Strategie. Ich sag mal, über die letzten Jahre einfach zu sagen, wenn, ich sage immer gerne, wir sind Vertriebsdienstleister, ja. Und wenn man heute einfach für, ich möchte jetzt nicht Marken nennen, aber für größere Hersteller arbeiten möchte, ist es einfach so, meiner Meinung nach, die Unternehmen, wenn sie jetzt einmal nicht in Deutschland sitzen, die machen das einfach nicht mehr, dass sie sagen, okay, jetzt haben wir hier irgendwo in Deutschland einen in Süddeutschland, der macht Bayern und Baden-Württemberg, der andere macht dann Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und vielleicht noch einmal Pfalz und das Saarland mit und dann haben wir noch mal einen, der macht dann den Rest Deutschlands. Ich sage mal, mein Ansatz ist da einfach, dass wir Vertriebsdienstleister sind und wir wollen ein ganzheitliches Vertriebskonzept bieten, eben für Deutschland oder für den deutschsprachigen Raum. Von daher eben unser Ansatz zu sagen, okay, wir betreuen Gesamtdeutschland, was natürlich schon, ja, ich sage mal, man muss Personal dann auch entsprechend aufgestellt sein, dass man das anbieten kann, keine Frage.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja die Grundvoraussetzung, weil sonst wird es ja schwierig, aus Ulm irgendwie direkt nach Norddeutschland und so, das ist halt einfach... Ja. Das ist halt eben sehr schwer. So seid ihr natürlich auch gewachsen. Aber ich finde gerade diesen Aspekt Vertriebsdienstleister, weil ich auch diesen Begriff sehr, sehr spannend finde. Sag doch noch mal ein bisschen, was aus deiner Sicht dahinter steckt und was eigentlich ein moderner Vertriebsdienstleister heute auch für seinen Partner, für seinen Hersteller aus deiner Sicht bringen oder erbringen sollte. Wie da so deine Perspektive darauf ist?
Ja, es ist natürlich so, um das vielleicht ganz konkret an dem Beispiel festzumachen, wir arbeiten für eine der größten französischen Gießereigruppen, die es noch gibt, die in Familienbesitz ist. Das ist die SLF-Gruppe und dort ist es beispielsweise so, da betreuen wir ganz Deutschland. Und es ist kein Geheimnis, ich sage mal, dass wenn man alle europäischen Länder natürlich sieht, Deutschland die größte Volkswirtschaft ist in Europa. Ja. Und man hat da natürlich schon, zum einen dem Hersteller gegenüber, wenn man, ich sage mal, einen ganzen Markt betreut, exklusiv, natürlich eine enorme Verantwortung. Ja, dem muss man sich zuerst mal bewusst sein. Und dann ist es einfach so, von der Strategie her, sage ich immer, ja, wenn ich jetzt Vertriebsleiter wäre oder Geschäftsführer von dem Werk, was würde ich mir wünschen von meinem Partner, der den Vertrieb macht? Ja, jetzt höre ich das ja oft auch beispielsweise von Kollegen. Ja, jetzt kommt der Vertriebsleiter, will wieder irgendwelche lästige Listen, irgendwelche Reportings hören. Wo war ich? Wen habe ich besucht? Wo wurde akquiriert? Wie sind die Erfolgsaussichten? Und. Das ist halt, ich sag mal, das machen wir proaktiv schon über 10 Jahre hinweg, ja, dass wir einfach sagen, okay. Proaktiv, ja, kriegen dann so bekannte Listen von uns, Auswertungen, und es ist auch ganz wichtig, ich sag mal, den Partnern zu sagen, was spielt sich denn am Markt ab, ja, die müssen ja dann vielleicht auch wieder investieren, vielleicht in gewissen Bereichen Entwicklungen vorantreiben und. Aber ohne dass die von uns dieses Feedback, was läuft am Markt, nicht haben, ist das natürlich für die ganz schwer. Genau. Verstehe. Und das ist, sage ich mal, eben so ein bisschen das, was ich immer sage. Wir müssen als Vertriebsdienstleister letztendlich besser sein, vielleicht wie so manche Vertriebsabteilung, die im Werk sitzt, ja.
als die eigene. Das finde ich ja wirklich super interessant, auch genau diese Sicht da drauf, weil auch ich nehme das häufig noch wahr, ja, warum soll ich jetzt diesen Aufwand betreiben? Da habe ich gar keine Zeit für, genau, Besuchsberichte, Visit Reports, irgendwas noch zu verfassen. Aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich auch vom Werk her genau das Paket, was ich irgendwie mit einkaufe. Ich kaufe ja nicht nur nachher eine Absatzzahl und habe einfach Umsatz gegen eine Provision, die ich irgendwie tausche, sondern ich erwarte mir ja schon von einer Handelsvertretung, Industrievertretung aus dem Markt nochmal wesentlich mehr, oder?
Ganz klar, ich sage mal, es ist einfach so, das ist ja nicht nur, ich sag mal, dass man den Prinzipalen sagt, okay, was läuft bei den Kunden, sondern ja. Man muss denen ja hin und wieder auch sagen, wie verändert sich unser Wettbewerbsumfeld, ja, was, ich sag mal, gerade im Guss- und Schmiedebereich, da war jetzt eben, sag mal, wo das Thema in der Ukraine losging und Energieknappheit und die Energiepreise so explodiert sind, ist es ja für, ich sag mal, für einen Partner jetzt in Frankreich und Italien doch schon auch wichtig zu wissen, hör, was für Herausforderungen haben denn unsere deutschen Wettbewerber, mit was kämpfen die, wie sind da die Marktumgegebenheiten und so weiter. Ja, ich sag mal, da sehen wir uns da schon auch in der Pflicht, dort entsprechend zu reporten und die da auf dem Laufenden zu halten.
Wie stelle ich mir das ganz operativ vor? Bist du viel auch dann in der Abstimmung noch mit euren Prinzipalen oder wie läuft das alles auf digitalem Wege? Wie wird das gelebt?
Mal, so ein bisschen ein zweistufiger Prozess. Man hat sicherlich, ich sag mal, einen regelmäßigen Austausch über Teams oder dann persönlich mit den Prinzipalen. Aber wir haben natürlich schon auch bei uns im Unternehmen eine entsprechende Software-Infrastruktur, wo man das dann eben leisten kann. Ja, ich sag mal, wir haben uns, ich sag mal, vor 15 Jahren neben auch ein CRM-System oder neues CRM-System angeschafft. Und da war eben dann schon das Thema zu sagen, wie können wir denn unsere Prozesse vereinfachen? Das fängt, bei ganz simplen Dingen an, wie, okay, ich schicke dem Kunden, ich habe jetzt ein Akquise-Telefonat gehabt, wie kriegt jetzt dieser Ansprechpartner möglichst schnell die Informationen, die er haben möchte? Was passiert, der meldet sich nicht. Wie können wir das, ich sag mal, wie kriegen wir da Prozesse rein, dass das
funktioniert.
Nicht für den einzelnen Mitarbeiter, sondern für alle Mitarbeiter im Vertriebsteam transparent ist. Ja? Und das sind viele solche Dinge. Ja. Und das geht dann eben hin bis zu, ich sag mal, monatlichen Reportings, halbjährlichen Auswertungen, dass man sieht, okay, ein anderes Beispiel, gerade auch nochmal, was Akquise angeht. Wir messen beispielsweise ziemlich genau, wie unsere Erfolgsquote ist bei der Telefonakquise, wie erfolgreich sind wir da, müssen wir vielleicht die Ansprache verändern, müssen wir vielleicht eher mal ein E-Mail schicken, und das messen wir also sehr genau, und da kann man eben, ich sag mal, dann schon ganz gut auch die vertrieblichen Aktivitäten entsprechend steuern.
Okay, ja, das finde ich total spannend, klar, also wirklich zahlenbezogen auch zu agieren, nicht nur aus dem Bauch heraus, weil man irgendwie jahrelang, und das ist ja bei euch auch so, ja, ihr habt ja Mitarbeiter, die sind schon eben eine hohe Kontinuität irgendwie mit dabei.
Ja, Gott sei Dank, ne? Ist auch mit der größte Erfolg, den wir haben, ja, und ich sage mal, wir sind wirklich ein super Team, ja, gut durchmischt auch von den Altersgruppen, von ganz jung, glaube die jüngste Mitarbeiterin, dass ich nichts Falsches sage, ich glaube, ist 25, ja.
Okay, ja.
Denn mein Vater, der ist ein bisschen was über 65, ja.
Okay,
Aber wir sind da ganz gut durchmischt und haben ein gutes Team, und das ist sicherlich auch der Erfolg von dem Unternehmen, ja. Das sind die Mitarbeiter. Man kann das alleine alles nicht machen.
Ja.
Man braucht die Mitarbeiter dazu, und da bin ich, wie gesagt, auch immer bemüht, die bei Laune zu halten, ja.
Ja, das glaube ich. Guter Punkt, wollte ich sowieso drauf hinaus. Wir haben ja häufig auch, was wir mit Einzelkämpfern und so hier sprechen, die einen anderen Ansatz ein bisschen haben. So, du hast jetzt das Thema Personal und alles mit dabei. Wie sieht so ein typischer Tagesablauf bei dir aus? Du bist ja jetzt nicht 90% der Woche nur on the road, sondern du hast ja wahrscheinlich auch ein paar andere Aufgaben, oder lass uns doch mal ein bisschen da reinschnuppern. Wie das funktioniert.
Ich sag mal, was sicherlich, ich sag mal, ein großer Anteil natürlich ist, ich sag mal, bin ich natürlich schon stark eingebunden bei unseren größten Kunden. Ja? Ja. Also ich sag mal, bei unseren A-Kunden, bei den großen, kann jetzt sagen, Key Account Management, vielleicht auf Neudeutsch, ich sag mal, die binden sicherlich sehr, sehr viel Kapazität.
Ja.
Aber dort ist es auch so, ich sag mal, dass man natürlich viele Aufgaben auch delegieren muss. Ich sag mal, wenn jetzt ein Kunde anfragt, auch wenn es ein A-Kunde ist, und es geht mal um einen Liefertermin, das macht dann in den wenigsten Fällen ich, sondern das machen Mitarbeiter.
Ja.
Dann geht es einfach, ich sag mal, natürlich um Dinge, ja, ich sag mal, wie entwickle ich die Unternehmen weiter? Ja? Ein konkretes Beispiel, ich habe die Firma Zimmer übernommen, dann brauchst du neue IT, dann haben wir uns dort zertifizieren lassen nach der ISO 9001.
Okay.
Ja. Dann ist, ich sag mal, hast du natürlich wenn man jetzt nicht nur klassisches Handelsvertretergeschäft hat, sondern auch ein Handel, was es de facto bei Zima ist, muss man sich eben mit ganz anderen Dingen beschäftigen, wie, ich sag mal, Warenkreditversicherungen und lauter solche Dinge, dann sicherlich Personal. Ja, ich sag mal, es ist sehr vielfältig, wobei ich sag mal, bei mir schon noch der Fokus drauf ist einfach, ich sag mal, Kunden, Neuprojekte und dort Dinge entwickeln, und einfach, ich sag mal, die Mitarbeiter unterstützen, bei mir ist schon, ich sag mal, sicherlich, 30% von meinem Tag sicherlich nur da, um irgendwelche Fragen von Mitarbeitern zu beantworten, die dann kommen und sagen, Christoph, jetzt haben wir dieses und dieses Projekt beim Kunden, wie machen wir da weiter? Okay. Und einfach solche Dinge dann abstimmen, oder wie würdest du das machen, Das nimmt schon relativ viel Zeit in Anspruch.
Ja. Okay, also da habt ihr einen guten Austausch, ein gutes Miteinander, ein gutes Teamwork auch mit dabei. Und machst mir jetzt nicht den Eindruck, einfach so top-down, das ist doch jetzt dein Job, mach das einfach, sondern da agiert ihr halt gemeinsam.
Ja, überhaupt gar nicht. Ich sag mal, bei mir ist immer so, ich sage immer zu den Mitarbeitern, versucht es alleine hinzukriegen, und ich bin aber immer da, wenn irgendwelche Fragen sind. Und bei uns ist es so, ich mache jetzt keine Vorgaben, okay, du musst beispielsweise jede Woche 10 Kunden besuchen und so und so viel. So machen wir das, sage ich mal, nicht. Bei uns ist vielleicht auch interessant, unsere ganzen Außendienstmitarbeiter, die werden alle erfolgsunabhängig bezahlt.
Das erfolgsunabhängig,
heißt, okay. Ja, richtig, genau, die haben einen festen Lohn und kriegen praktisch keine umsatzabhängige Vergütung.
Was hat dich dazu bewogen oder was überzeugt dich so von diesem Ansatz? Weil es ja ein bisschen
atypisch. Ja, genau. Das sind Erfahrungen, die wir letztlich in der Vergangenheit gemacht haben.
Okay.
Es war, ich sag mal, so, wenn du das Unternehmen wächst, du hast mehr Mitarbeiter, dann legst du irgendwann vielleicht für die einzelnen Außendienstler so ein bisschen die Produktschwerpunkte mal fest, und dann ist es einmal vielleicht ein simples Beispiel. Jetzt hast du einen großen Kunden in Freiburg unten, stellst einen neuen Mitarbeiter ein, der, sag mal, soll vielleicht die Region Baden jetzt betreuen, Jetzt nimmst du deinen Außendienstmitarbeiter, der jetzt diesen großen Kunden betreut hat, nimmst den weg, das spiegelt sich wieder auf den Lohn wieder, und dann hast du immer Unruhe drin.
Du hast immer ein Ungleichgewicht und Unruhe.
Ungleichgewicht. Das kannst du nie recht machen, Du hast immer, da gibt's immer, sag mal, so gewisse Spannungen, Oder anderes Beispiel, wir erinnern uns alle an die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, oder Corona jetzt, die Geschäfte sind eingebrochen. Was nun? Jetzt kaufen die Kunden weniger und ich bin da eigentlich bemüht, einfach, ich sag mal, diesen Stress rauszunehmen. Ich sag mal, wir kommunizieren das ganz klar. Sagen, okay, wenn es dann halt mal gut läuft, dann bin vielleicht ich ein bisschen mehr der Gewinner, und wenn es halt mal nicht so gut läuft, dann habt ihr aber trotzdem auch
aber eine Sicherheit.
Genau. Dass ihr euren Lohn bekommt und so weiter. Also das ist einfach, ich sag mal, so wie wir das gestalten und für mich einfach wesentlich weniger Stress im Sinne von, dass die Außendienst, du hast keinen Neidfaktor.
Stimmt. Ja.
Und ich sage mal, dieser Neidfaktor, der gibt einfach, ich sage mal, wahnsinnig Spannung ins Team rein. Und den Faktor möchte ich eigentlich nicht haben. Wir hatten das, wie gesagt, früher anders. Gehen jetzt diesen Weg und ich muss gerade überlegen, das seit über 10, 15 Jahren. Und wie gesagt, durch diese Tools, die wir haben, weiß ich genau, ich sage mal, welcher Mitarbeiter macht was, wie erfolgreich ist er. Da gibt es andere Kenngrößen und da brauchen wir dann nicht das irgendwie an dem Umsatz festmachen.
Okay, finde ich super interessanten Ansatz. Ich bin da ganz bei dir. Ich bin auch persönlich kein Freund von rein provisionsgetriebenen Sales-Modellen, wo man jetzt sagt, the sky is the limit, du kannst bei uns so viel Geld verdienen und alles. Das ist irgendwie nicht, also das ist persönlich auch nicht irgendwie mein Ansatz. Ich glaube, das muss ja auch irgendwie mit einem so übereinstimmen, was man da reinbringen möchte. Und auch genau diese Unruhe, ich habe es in anderen Stationen eben auch so miterlebt. Klar, man sagt auch immer, Wettbewerb, Competition im Vertrieb ist vielleicht auch ganz gut oder so, aber gerade der Ansatz, da kommt ein neuer Kunde rein, du hast sofort einen Kampf darum, wer bekommt den eigentlich, irgendwie verursacht das. Deswegen finde ich das spannend, dass man genau die andere Seite eben auch so verfolgt, finde ich.
Obwohl, ich sag mal, dieses Grundmodell, das wir ja als, sagen wir mal, Vertriebsdienstleister haben, ja, nein,
genau.
Das ist bei uns ist
genau.
ja alles.
Das wollte ich sagen, das Geschäftsmodell ist ja, ja.
Genau, wobei ich schon auch sage, also, ist vielleicht auch interessant an dieser Stelle zu erwähnen, wenn wir mit einem neuen Partner starten, ich mache, entweder gibt es Bestandsgeschäft, also ich sage mal Kunden, die man mit betreuen kann, da schon Umsatz da ist, aber jetzt wirklich was von Zero zu starten, von nichts und sagen, okay, jetzt du lieber Handelsvertreter, bau mir mal meinen Markt auf, schau rein und du kriegst ja dann, wenn Geschäft läuft, irgendwann die Provision. Das machen wir also schon sehr, sehr lange nicht mehr.
Okay.
Wir sagen, es gibt da irgendwo ein Einstiegsticket. Wenn du mit uns arbeiten möchtest, das ist der Preis, den wir im Monat verlangen. Und das kannst du dir dann überlegen, ob dir das wert ist oder nicht. Ja, also das gibt's einfach. Wir wissen, wie schwer Vertrieb ist, wie schwer es ist, Kontakte und Netzwerk zu haben. Von daher machen wir das nicht, dass es das, ich sag mal, bei neuen Partnern zum Nulltarif gibt.
Zum Nulltarif. Auch da Grüße an Philipp Steinhaus hier in den Norden nach oberhalb von Hamburg, die ähnlich vorgehen als Industrievertretung. Darüber wachsen die sagen, okay, wenn wir miteinander starten und alles passt mit einem gewissen Fixum erstmal, dass wir auch eine Planbarkeit eben da haben, aber von null und nur Provisionen. Und dann gibt's ja häufig auch die Situation, dann baut man irgendwie was auf und dann ist der zweite große Kunde ist irgendwie gewonnen, der erste Umsatz kommt und man ist kaum von der Geschäftsreise wieder irgendwie zu Hause im Office, liegt die Kündigung auf dem Tisch und man sagt, vielen Dank, wir gehen einen anderen Weg.
Ja, ja genau, es ist einfacher. Ich sage mal, zum einen das, was du jetzt gerade gesagt hast, aber zum anderen auch, ich sage mal, wenn eben so eine Dienstleistung etwas kostet und du bringst jetzt, sage ich mal, dem Prinzipal Anfragen, da ist dann einfach schon eine ganz andere Performance drin. Wenn du jetzt einfach sagst, der Außendienstler, der rennt ja jetzt rum, diese Handelsvertretung rennt rum, die sollen jetzt mal Anfragen bringen und dann machen wir so Cherry-Picking. Ja? Wir nehmen uns das Schönste raus, was bei uns so passt. Ja? Und das, ich sag mal, wenn halt so eine Dienstleistung was kostet, dann schauen die dann natürlich schon, mag ich mal behaupten, ein bisschen anders dahinter her, dass dann da auch was zustande kommt. Und es gibt ja auch dieses bekannte Sprichwort, zumindest bei uns Schwaben, was nicht ist, was nichts kostet, was ist auch nichts.
Okay.
Und ja, von daher gehen wir da vor und das funktioniert auch, ja.
Okay, super, super interessant. Ein anderer Punkt, mit dem, wo ich noch mal drüber reden wollte, wir haben es im Vorgespräch mal gesagt. Das war so ein Thema, das habt ihr auch von null. Also ihr kümmert euch sehr intensiv um eure Kunden, um eure Partner, aber dann habt ihr auch ein ziemlich gutes Gefühl für die ganze Branche. Und dann seid ihr so ein Ideengeber gewesen, mittlerweile für die größte Branchenveranstaltung in Europa, habe ich gelernt.
Ja, tatsächlich,
genau. Erzähl mal ein bisschen, was hat es damit auf sich?
Ja, es war so, es gibt ja, ich sag mal, die größte, in unserem Bereich, die größte Industriemesse, die es ja auf der Welt gibt, ist ja die Hannover Messe in Hannover, die jährlich, glaube ich, im April stattfindet.
Ja.
Und unsere Partner haben dort in der Regel auch immer ausgestellt und ich sag mal, von Jahr zu Jahr wuchs so ein bisschen die Unzufriedenheit. Ich sag mal, das ging dann eigentlich so weit, dass keiner von unseren Prinzipalen da dort mehr ausgestellt hat, sondern wir letztlich dann nur noch als Besucher hin sind und haben geschaut, okay, was macht so der Wettbewerb, geschaut, wo sind unsere Kunden und so weiter. Ja. Und es war dann viele Jahre so und irgendwann in einem abendlichen Gespräch mit meinem Vater ist so die Idee entstanden, hör mal her, es gibt im Aluminiumgussbereich, da gibt es die Euroguss. Das ist eine sehr spezielle Fachmesse für Aluminium. Ja? Ja. Aluminium, Magnesium, Druckguss. Das heißt, warum gibt es eigentlich keine Fachmesse für Guss- und Schmiedeteile? Weil unsere Erfahrung, wir haben das beides im Vertriebsportfolio. Also ich sage mal Eisenguss, Stahlguss, Aluminium-Sandguss. Und Stahlschmiedeteile, also Gesenke und Freiformschmiedeteile mit Bearbeitung. Warum gibt es da keine Fachmesse? Und haben wir so ein bisschen recherchiert, nichts gefunden. Okay. Und dachten, okay, wie können wir jetzt da vorgehen? Und haben dann über drei Ecken sind wir bei der Geschäftsführung der Messe Stuttgart gelandet.
Ja, okay.
Termin.
Ja.
Und der damalige Geschäftsführer, der Herr Gromer, dem rechne ich das heute noch sehr, sehr hoch an, ja, der hatte echt den Pioniergeist und hat gesagt, okay, Schlenk, wir machen das Projekt. Castforge war dann geboren, die Fachmesse. Okay. Aber du bringst mir die Aussteller.
Okay. Dein Job ist es, die Aussteller zu bringen. Okay.
Aber du bringst mir die Aussteller.
Easy.
Er hat gesagt, Herr Schlenk, Sie machen die Projektleitung. Er sagt, Sie, ich habe von Messe keine Ahnung, ich kenne Vertrieb.
Ja.
Und dann war eben die Herausforderung, ich sage mal, bei dieser Fachmesse, jetzt muss man sich vorstellen, ich sage mal, so eine Messegesellschaft wie die Messe Stuttgart, die machen heute eine Tourismusmesse, morgen eine Gastromesse, übermorgen, keine Ahnung, eine Maschinenbaumesse. Und jetzt kommst du mit so einem wirklich ein Fachthema Guss- und Schmiedeteile. Und dann ist es, ich sage mal, die Hauptaufgabe, ich sag mal so Keyplayer der Branche natürlich zu gewinnen. Ja. Und die kriegst du natürlich nur überzeugt, wenn du Branchenkenntnisse hast. Und von daher haben wir, ich sag mal, im ersten Schritt für diese Castforge-Messe, die das erste Mal 2018 stattfand, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja, begonnen, ungefähr mit 1,5 Jahren Vorlauf, Aussteller zu finden. Und
Wir
haben das wirklich geschafft dann, für die erste Veranstaltung 180 Aussteller zu kriegen.
Wirklich? Für die erste?
180, wow. 180, ich sage immer noch 180 Pioniere, ja,
ja, ja,
die der Idee gefolgt sind. Und die Messe findet jetzt dieses Jahr im Juni wieder statt. Es sind komplett 2 ausgebuchte Messehallen in Stuttgart mit 400 Ausstellern.
Okay, ja.
Da gibt es mittlerweile eine Warteliste, weil die ausgebucht sind.
Okay,
und es hat sich wirklich als der Branchentreff für die Gießer und Schmieden getroffen, etabliert, wo sich wirklich die gesamte Branche trifft, ich sage mal von Europa, auch von Kundenseite. Das ist wirklich eine super, super Messe. Das ist, ich sag mal, was wir neben, ich sag mal, von Vertrieb von Guss- und Schmiedeteilen etabliert haben, aber ich glaube, die Branche ist uns da ganz dankbar.
Okay, sehr schön, sehr schön. Also ihr wirklich als Ideengeber, Steigbügelhalter mitgeholfen, das eben aufzubauen und jetzt wahrscheinlich für euch also so ein Leuchtturmtermin im Jahreskalender oder wie stelle ich mir das vor? Wie agiert ihr dort?
Ja, ich sag mal, ich bin da natürlich schon noch, ich sag mal, in beratender Funktion jetzt bei der Messe mit drin und ein bisschen beteiligt. Einfach, ich sag mal, für so eine Messe ist natürlich schon immer wichtig, auch dass die aus dem Markt Impulse kriegen. Wo geht's hin? Wo drückt der Schuh?
Ja.
Wie ist die Branche auch gegliedert? Ich sag mal, gerade die Guss- und Schmiedebranche, das heißt schon so, das sind in der Regel familiengeführte oder inhabergeführte Betriebe, klassischer Mittelstand, 100, 200, 300 Beschäftigte. Ja, so ist einfach die Branche gegliedert. Und das ist dann eben doch auch wichtig, der Messe zurückzuspielen. Ja, wie funktioniert, wie ticken die Leute in der Branche?
Wie ticken die eigentlich?
Auch,
ja, verstehe ich.
Da bin ich noch drin, war jetzt da auch erst vor ein paar Wochen in Indien, hatte das Vergnügen, dort mit ein paar interessanten Leuten dieser Branche zu sprechen. Von daher, ist es sicherlich für uns als Schlenk, ich sag mal, ein zweijähriger Termin, wo wir uns sehr, sehr drauf freuen. Sicherlich freuen sich auch unsere Partner drauf, weil die dort dankenswerterweise ausstellen. Die haben also auch zu den Pionieren gezählt damals. Und ist ein gutes Event, hat sich etabliert. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Toi, toi, toi. Super, super Ansatz und zeigt ja eben auch, über welche Power eben auch da ist, weil ihr so viel Verbindung in den Markt habt, eure Beziehung zu Kunden, zu Herstellern und das eben auch zu nutzen. Einige machen ja eine Hausmesse, ihr seid halt eine Stufe größer gegangen, habt bei der Messe Stuttgart angefragt, ob das läuft. Finde ich einen coolen Ansatz. Sehr schön. Ein Thema, was ich gerne noch weiter behandeln wollte. Du sagtest es eben so, im 2022 habe ich da so ein Unternehmen gekauft. So mit CIMA. Erzähl doch da mal ein bisschen darüber. Wir müssen jetzt nicht über Kaufpreise und alles reden. Das ist nicht das Thema, aber mich interessiert aus unternehmerischer Sicht und was, da ist ja auch einiges bei dir passiert, auch so vom Kopf her. Das ist ja auch nicht immer die einfachste Entscheidung, sowas zu machen. Was hat dich dazu bewogen und ein bisschen auch auf die Achterbahnfahrt vielleicht mal mitzunehmen?
Ich sag mal, es war so, den Herrn Ziemer kannte ich schon einige Jahre. Ich sag mal, wir haben bei Schlenk einen Partner. Der hatte in Deutschland 2 Vertriebsdienstleister. Das war einmal die Firma Ziemer und einmal uns als Schlenk.
Okay.
Ich möchte jetzt nicht sagen, Ziemer, Schlenk, wir waren Wettbewerber, aber ja, irgendwie doch auch ein bisschen. Ja.
Ein bisschen auf Augenhöhe in
ähnlichen auf Augenhöhe, Bereichen. Aber ja, ich sage mal, Zimmer war einfach durch den Handel ein bisschen anders strukturiert wie jetzt wir bei Schlenk. Er hatte eben auch oder bietet eben als Dienstleistung diesen ganzen Einkaufsservice und die Logistik mit an. Das haben wir bei Schlenk nicht.
Ja.
Und der Herr Zimmer ist dann, ich sage mal, so, ich glaube Anfang 21 ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, Herr Schlenk, hören Sie her, ich möchte es nicht mehr ewig machen und könnten Sie sich vorstellen, mein Unternehmen zu kaufen?
Aha.
Und ja, dann beschäftigt man sich so, ja. Wie funktioniert jetzt ein Unternehmenskauf? Ja, dann kommen irgendwann die Rechtsanwälte mit dazu, die man natürlich braucht. Und natürlich viele schlaflose Nächte, das muss man fairerweise oder ehrlicherweise auch sagen, weil es ist natürlich so, ich sag mal, um das vielleicht ein bisschen zu veranschaulichen, wenn ich jetzt ein Haus oder eine Immobilie kaufe, ja, dann habe ich ja irgendwie unmittelbaren Gegenwert. Ja. Ich sage mal, wenn da vielleicht alles ganz schlecht läuft, dann muss man das Haus verkaufen und okay, die Grundsteuer, die man bezahlt hat oder vielleicht die Maklergebühr, die kriegst du nicht mehr zurück. Aber ich sage mal, das Risiko ist im Verhältnis zu einem Unternehmenskauf kalkulierbarer.
Ja?
Und klar, man schaut die Bilanzen an, wie sind die Geschäfte gelaufen, wie gut hat das Unternehmen performt, wie abhängig ist das Unternehmen von einem Kunden oder von einem Prinzipal und. Ja, das kann man alles anschauen. Aber es gibt eben viele, viele offene Fragen beispielsweise.
Ja.
Jetzt kommt ein neuer Eigentümer, bleiben überhaupt die Mitarbeiter?
Bleiben die Mitarbeiter da? Ja,
ich sage mal, wir sind einfach... Ich sage mal, in der Region, ja, wir haben fast Vollbeschäftigung. Ja, da gibt es so kleine Player wie beispielsweise die Firma Lieper oder die Firma Zeiss in Oberkochen. Ja,
so ganz
die,
kleine.
Keine Ahnung, jährlich hunderte, tausende von Leute einstellen. Ja. Bleiben die an Bord? Bleiben die in dem kleinen Unternehmen treu, wenn da jetzt ein neuer Chef kommt?
Ja.
Wie funktioniert das alles? Ja. Du kannst nicht alles bis ins letzte Detail prüfen, aber es war dann doch so, unterm Strich, ich bin, sag ich mal, vom Charakter keiner, der sich so ausruht oder wie muss ich sagen, immer den bequemsten Weg geht. Ja,
ja, verstehe ich. Ja.
Hab dann gesagt, klar, man muss natürlich das mit der Familie dann auch besprechen. Ich habe eine Frau, zwei Kinder und man muss dann schon sich auch bewusst machen, dass das einfach alle mittragen. Ja, das ist jetzt nicht nur eine Entscheidung von mir gewesen, sondern ich sag mal, ich habe da auch meine Frau mit eingebunden, wo ich gesagt habe, hierher, wenn wir das machen, das bedeutet dann aber mal für eine gewisse Zeit das und das. Ja.
Das und das, ja, ja, klar. Mhm.
Und wie gesagt, wir haben das dann gemacht, 2022, und ich hatte, ich sag mal, Glück und Pech zugleich. Zum einen liefen die Geschäfte, ich sag mal, 22 enorm gut, Gott sei Dank.
Ja, ja.
Aber es kam eben dieser Ukraine-Krieg, wo, ich sag mal, Rohmaterialpreise, Energiepreise absolut durch die Decke gegangen sind.
Ja.
Und das, ich sag mal, dann in dieser ganzen neuen Situation mit Lager, Logistik und so weiter. Also es war wirklich eine Herausforderung. Jetzt, sag ich mal, knapp oder gut zwei Jahre später, ich habe jetzt den Schritt nicht bereut, dass wir den gemacht haben.
Okay,
es war nicht eine einfache Entscheidung, aber wie gesagt, bereut habe ich es jetzt auch nicht.
Sehr schön, sehr schön. Ja, vielen Dank auch für die offenen Einblicke. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist schon eine andere Geschichte als irgendwie, wie du sagst, in ein Haus irgendwas zu machen, weil dieser Faktor, wie werden Mitarbeiter reagieren darauf, gerade wenn man ein Unternehmen eben kauft oder übernimmt, was ja mit der Historie auch irgendwie verbunden ist. Das ist halt Unsicherheitsfaktor Nummer eins und kann ich nachvollziehen. Schön, dass das so gut läuft, dass es geklappt hat, trotz aller Widrigkeiten. Du sagtest gerade Ukraine, dann sagtest du auch mal eben Stahl, Energie. Wie sieht's denn aktuell so aus? Was beschäftigt dich eigentlich oder euch gerade nachts und tagsüber sehr stark auch an? Du sagst Indien und sowas eben gewesen, also bist ja ein weltoffener Mann. Was sind gerade so die wichtigsten Themen?
Ich sag mal, es ist einfach gesamtwirtschaftlich gerade schon so. Ich sag mal, unsere Branche oder ich sag mal, unsere Kunden, die sind stark, ich sag mal, in der Baumaschinenindustrie tätig, Bau, Maschinenbau, ich sage mal Elektrotechnik, ich sage mal, was jetzt auch die klassische Hausinstallation und so weiter angeht, die sagen wir, klassischen FI-Schalter und so Zeug. Ja. Und da ist eben schon so, wir kommen sicherlich aus einem Jahr wie jetzt 2022, das ist nicht repräsentativ gewesen. Ja. Ich sage mal, das war einfach von allem vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ich sag mal, die Lage ist jetzt schon, ich sag mal, letztes Jahr vielleicht leicht zurückgegangen. Es war noch alles okay, aber sagen wir jetzt der Jahresstart, da war es schon so die ersten Wochen, wenn man so mit den Kunden gesprochen hat, dass sehr, sehr viele in Kurzarbeit einfach sind. Ja, und die Nachfrage fehlt und einfach eine große, große Unsicherheit da ist. Sprich, wir sind einfach aktuell in der Situation, der Hersteller, ich sag mal, überlegt jetzt halt aktuell dreimal, kaufe ich eine neue Maschine?
Ja.
Oder warte ich vielleicht nochmal
ein Jahr ab?
Und das ist einmal einfach, was dann so auf die Nachfrage drückt. Sicherlich andere Märkte wie USA, wo auch unsere Kunden dann stark sind oder im Export Richtung Asien. Keine Frage, die laufen noch besser, aber nichtsdestotrotz ist einfach die Stimmung und die große Unsicherheit, was die Unternehmen umtreibt und das sicherlich nicht unbedingt zur Investitionsfreude der Unternehmen beiträgt. Ja.
Ja. Und wie stellt ihr euch darauf ein oder wie richtest du das Unternehmen darauf aus?
Also es ist bei uns einfach, ich sag mal so, was man jetzt schon wieder merkt. Ich sag mal, wir kommen aus einer Zeit, da hat man, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Ware verteilt. Ja, Da sind eher die Kunden gekommen, habt ihr Kapazität frei, könnt ihr liefern, wann, wie schnell. Ja, und ich sag mal, jetzt sind wir halt schon in der Zeit wieder, wo wir als Vertrieb, und das merken wir auch von unseren Partnern, ja, wo dann wieder kommt, okay, wir brauchen neue Kunden, wie sehen die Projekte aus, wann ist das zum Abschluss, warum jetzt erst im halben Jahr, warum hat sich das wieder verschoben? Und also da merkt man einfach, der Druck steigt wieder und man braucht wieder neue Projekte und um die Produktionen zu füllen, ja, das geht sicherlich nicht von heute auf morgen. Ich sage mal, Kehrseite der Medaille ist sicherlich auch, ich sage mal, in diesem Bereich der Schwerindustrie, Guss- und Schmiedeteile, dass natürlich der eine oder andere Wettbewerber Schwierigkeiten kriegt und dann insolvent geht oder vielleicht tatsächlich dann auch komplett liquidiert wird und geschlossen wird. Ich sage mal, das wünschen auch wir uns nicht, aber das
klar,
ist einfach schon auch eine Marktgegebenheit, die man dann feststellt. Ja.
Ja, okay. Toi, toi, toi da für die Zukunft, aber du machst auf mich, also du bist halt Unternehmer durch und durch und du weißt halt eben auch, dass es immer up and down irgendwie
geht. Ja, es geht nicht immer nur aufwärts.
Genau.
Ja, und ich sag mal, man muss einfach, ich sag mal, klar, man wünscht sich immer, dass die Geschäfte immer nach oben, noch mehr Wachstum. Und ich sag mal, hattest du eben ein Jahr wie 2022. Das war, wie ich vorher schon sagte, einfach nicht repräsentativ. Man hatte jahrelang, ich sag mal, es ging nur nach oben und Wachstumsraten im weit zweistelligen Prozentbereich.
Ja.
Das ist dann irgendwann auch nicht mehr gesund, nicht mehr leistbar. Das hat sich jetzt einfach, ich sag mal, sehr stark abgekühlt. Ich glaube aber schon auch, jetzt mit einem Blick in die Zukunft, dass das sich irgendwo wieder, die Geschäfte werden auch wieder zurückkommen. Ja, ich sag mal, mich beruhigt es immer sehr, auch mit meinem Vater, ja, der die Geschäfte ja schon ein paar Tage länger macht. Ja.
Ja.
Er sagt auch immer, es gab immer mal wieder solche Zeiten. Wichtig ist eben, ich sag mal, und da bin ich tatsächlich ganz froh, Partner an der Seite zu wissen, die einfach finanziell stabil dastehen. Ich sag mal, das vergisst man oft. Ich sag mal jetzt als Handelsvertreter oder Vertriebsdienstleister, es ist vielleicht manchmal besser, ein Geschäft nicht zu machen und zu sagen, okay, der Preis ist so schlecht, das ist auch nicht gut für meinen Hersteller oder für meinen Prinzipal.
Ja.
Aber dafür zu wissen, der ist finanziell stabil und solide und kann dann eben auch mal vielleicht ein Jahr eine Zeit durchstehen, wie wir sie jetzt aktuell haben. Ja.
Sehr, sehr schöner, sehr spannender Einblick dafür. Zum Schluss, wir machen immer so eine kleine Schnellfragerunde. Ich habe drei Fragen mit der Bitte um drei kurze Antworten.
Okay.
Sind wir zügig mit durch. Nummer eins, welches war dein größter beruflicher Erfolg als Unternehmer und warum?
Ich sag mal, der Zukauf von Ziemer, das war wirklich, was heißt, ich mag es jetzt nicht als Erfolg werten, aber ich sag mal eine Challenge.
Ja.
Die ich glaube ganz gut gemeistert habe, ja, mit vielen neuen Dingen, die denn da so gekommen sind, ja.
Sehr schön. Frage Nummer zwei. Welches war die schlechteste Investition, die du jemals getätigt hast? Entweder beruflich oder vielleicht auch einfach privat. Auch da tätigt man ja manchmal so Dinge, die nicht so passen.
Nee, ich sag mal, was wir in der Vergangenheit öfter mal, oder nicht öfter, aber schon schlecht gemacht haben, ja, einfach, ich sag mal, zu lange an Partnern festgehalten, also an Prinzipalen festgehalten okay. haben, wo man einfach gesehen hat, du kommst da überhaupt gar nicht weiter.
Okay, also schneller die Reißleine ziehen, ja?
Richtig.
Okay, letzte Frage. Welche Eigenschaft schätzen deine Partner und auch deine Mitarbeiter am meisten an dir persönlich?
Also ich glaube, wenn ich mich beschreiben muss, ich bin absolut zuverlässig und ehrlich. Ja, es hat auch ein Kunde schon mal zu mir gesagt, er sagt, Herr Schlenk, egal wie schlecht die Neuigkeiten sind, aber ich weiß wenigstens, wenn Sie das sagen, dass es stimmt und dass es dann meist auch so kommt, wie Sie sagen, genau. Also das ist, und so gehe ich auch, ja. ich sag mal, mit meinen Kunden, mit den Mitarbeitern rum. Ich sag mal, einfach ehrlich sein, offen sein, aufrichtig sein, einfach so, ich sag mal, Tugenden, ja. wo man eigentlich meinen sollte, das ist selbstverständlich. Meine Erfahrung ist teilweise, dass es in der heutigen Geschäftswelt nicht immer mehr selbstverständlich ist, aber so gehen wir mit unseren Kunden um, so gehen wir mit den Mitarbeitern und wünschen auch, dass die Mitarbeiter so mit den Kunden umgehen. Und von daher, ich sag mal, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, einfach diese Tugenden, die sind mir ganz wichtig, ja.
Sehr schön. Danke auch, dass wir hier dieses Erfolgsgeheimnis nochmal gelüftet haben, auch wenn es vielleicht eigentlich alltäglich sein sollte, aber wie du sagst, es nicht immer vorkommt. Vielen, vielen Dank, da war jetzt ganz viel drin. Wir haben über ein Thema nicht gesprochen, denn der gute Christoph hat auch schon mal auf Hawaii gelebt und da studiert. das interessiert mich als Wassersportler, aber das machen wir vielleicht in einer anderen Folge, sprechen wir nochmal darüber. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ganz tolle Ansichten. Ich fand es auch gerade in deine strategische Sichtweise, weil ihr ja durchaus ein paar Dinge immer anders macht, du einen ganz klaren Blick auf die Dinge hast, wie du dein Unternehmen eben siehst, den Markt siehst und auch gerade auch die Rolle der Vertriebsdienstleister, Handelsvertreter, Industrievertretung, fand ich total inspirierend. Vielen Dank, lieber Christoph, dafür. Und jetzt wünsche ich einfach viel Spaß auf der Skipiste und nochmal danke, dass du uns die Zeit hier gegeben hast.
André, ich sage auch vielen herzlichen Dank.
Super, mach's gut. Tschüss.
Tschüss.